Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle sitzt und mit mir gemeinsam schwitzt. Aber jetzt kommt ein bisschen frische Luft rein. Und wer sagt, ich brauche ganz dringend was zu trinken, sonst kippe ich hier um. Da hinten steht ein kleiner Wagen, da steht Wasser drauf. Das dürft ihr euch gerne holen, wenn ihr sagt, das ist gerade notwendig. Keiner. Oh, ja dann. Aber vielleicht im Laufe der Zeit. Also bevor ihr umkippt, das muss ja nicht sein, holt euch lieber einen Schluck Wasser. Alle Bayern München-Fans, ich muss euch gratulieren. Ja, der FC Bayern München ist wieder Meister geworden. Ja, scheinen nicht so viele zu sein. Wahrscheinlich wesentlich mehr Werder-Fans. Da wird es jetzt ja nochmal eng. Ist mir ehrlich gesagt auch, ja gut, absteigen müsste Werder Bremen jetzt auch nicht. Aber da wird es ja nochmal richtig eng. Und dabei haben sie ja vor ja, ungefähr 14 Tagen sind sie extra ins Trainingslager gefahren vor dem Entscheidungsspiel gegen Stuttgart oder eins der letzten Entscheidungsspiele. Ja, da ging es ja irgendwie nochmal, wir müssen uns richtig darauf vorbereiten, wir müssen den Gegner auskundschaften, wie spielt Stuttgart. Und im Trainingslager übt man dann die Angriffszüge, ja, also wie spielt man den richtigen Konter gegen den VfB Stuttgart, wie schießt man die richtigen Freistöße. Und durch Training, das, was man da ja macht, ist, man bereitet sich auf den Ernstfall vor. Und so hat es Werder Bremen ja auch gemacht und sie haben es zumindest gegen Stuttgart ja gut hingekriegt, wer weiß, ob es dann am Ende reicht. Aber Training ist ja etwas, da will man sich ja auf eine besondere Situation vorbereiten. Und jeder von uns weiß, ja ohne Training gewinnt man viel keinen Blumentopf. Und Training ist ja nicht nur bei allen möglichen Sportarten so, sondern in anderen Lebensbereichen gibt es ja auch Training. Also man trainiert immer wieder etwas, bis man etwas gut kann. Zum Beispiel eine Sprache. Wir haben heute Übersetzung da und ich muss wieder dran denken, ganz langsam zu sprechen. Ansonsten meldet Ernst sich, wenn ich zu schnell bin. Und auch das ist ja etwas, wo man trainiert, damit man das im Ernstfall richtig gut hinbekommt. Und wir sind ja gerade im Markus-Evangelium, in unserer Predigtreihe. Und im Markus-Evangelium wird ganz viel über die Taten Jesu berichtet, über seine Handlungen. Und wer mit seinem Hauskreis sich da angeschlossen hat und parallel die Predigtreihe mitbearbeitet oder die Kapitel gerade mitliest, der hat in der vergangenen Woche so aus Kapitel 6 bis Kapitel 8 einiges gelesen. Und in diesem Teil des Markus-Evangeliums geht es sehr stark darum, wie Jesus seine Jünger trainiert. Ja, Jesus fährt mit seinen Jüngern ins Trainingslager. Jetzt habt ihr den Bogen, ne? Und da werden wir heute mal ein bisschen genauer reingucken. Aber in diesem ganzen, also sind ja nicht die ganzen klar abgegrenzten drei Kapitel, aber so in Kapitel 6, 7, 8 sieht man sehr viel, wie Jesus seine Jünger herausfordert. Bisher waren die Jünger immer in einer Zuschauerrolle. Also Jesus hat Wunder getan. Jan hat letzte Woche davon berichtet und erzählt. Und die Jünger konnten zusehen, okay, was macht dieser Jesus eigentlich? Der heilt Menschen, der spricht Dinge an. Sie waren dabei, wie Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Aber bisher waren sie immer in der Zuschauerrolle. Und in diesem Abschnitt sieht man, wie Jesus die Jünger nimmt aus ihrer Zuschauerrolle heraus und sagt, so, und jetzt geht ihr aufs Spielfeld. Wir trainieren jetzt mal, weil es wird eine Zeit kommen, da bin ich nicht mehr da. Und das, was man, wenn man sich diese drei Kapitel anschaut, wenn man mitgelesen hat oder es im Kopf hat, dann wird einem auffallen, okay, Jünger sein ist immer etwas ziemlich Aktives. Ja, also da geht's weniger darum, sonntags in der Kirche zu sitzen. Also das ist gut und ich finde super, dass ihr euch heute aufgemacht habt und hier sitzt. Aber das ist nicht Kernelement eines Jüngers, in der Kirche sitzen. Ja, also sonntags im Gottesdienst beiwohnen. Sondern Jünger sein heißt, Jesus nachfolgen, aktiv zu gucken, wie ist der eigentlich unterwegs und wo fordert er mich dann auch heraus. Und da geht es dann bei Jesus auch gar nicht so darum, dass man immer alles sofort richtig macht. Es geht nicht darum, dass man gleich perfekt ist in den Dingen, die man tut, sondern bei Jesus, es ist ein Lernprozess. Er nimmt dich mit hinein, er nimmt uns mit hinein, nimmt seine Jünger mit hinein, Dinge zu lernen, Schritt für Schritt voranzukommen, einen Wachstumsprozess zu durchstreiten. Und ohne dass wir jetzt irgendwie schon mal in den Bibeltext genauer reingeschaut haben, ist etwas eine Frage, die ich aus diesen drei Kapiteln euch mal mitgeben möchte. Was ist eigentlich mein, was ist eigentlich dein nächster Wachstumsschritt? Wenn Jünger sein doch bedeutet, ich folge Jesus nach, Ich bin in einem Wachstumsprozess, muss es ja auch irgendwo den nächsten Wachstumsschritt geben. Was ist dein nächster Schritt? Und die Bereiche können ja sehr vielfältig sein. Ja, Christsein ist ganzheitlich. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Und das, was mich in letzter Zeit herausfordert oder da, wo ich merke, wo Gott an mir schrauben möchte, ist in einem Bereich, der einem vielleicht nicht sofort da einfallen würde, aber es hat damit zu tun, einen gesunden Lebensstil zu führen. Ja, das hat mit Sport und Ernährung zu tun. Und wenn ich jetzt mehr erzählen würde, dann würde wahrscheinlich 99% lachen. Weil wenn man sagt, man fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit, dann ist das für die meisten normal, die in Oldenburg wohnen. Für mich ist das ein echter Wachstumsschritt, weil ich weiß, okay, mein Körper, den hat Gott mir gegeben. Da muss ich verantwortungsvoll mit umgehen. Und das ist ein kleiner Bereich, wo ich wachsen muss. Und das ist ganz schön anstrengend. Aber das Wetter macht es einem leicht. Dann gibt es andere Punkte, wo es um Charaktereigenschaften geht, merke ich bei mir, wo Gott mich formt, wo er mich in Situationen hineinführt, wo ich merke, okay, da will gerade jemand an mir schleifen. Und das sind da manchmal Personen, die Gott in mein Leben hineinstellt, wo ich merke, okay, da bin ich noch nicht so unterwegs wie Christus. Da ist ein nächster Schritt, den ich vollziehen muss mit der Kraft Gottes, die in mir wohnt. So, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist es das, irgendwelche Beziehungen zu klären, wo Dinge schon lange sich angehäuft haben oder schädigende Verhaltensmuster abzulegen. Vielleicht liegt dein nächster Schritt auch darin, deinen Platz hier in der Gemeinde einzunehmen. Das, was Gott dir hingelegt hat, an Gaben einzusetzen. Oder vielleicht ist es auch der nächste Schritt, mal intensiv Ruhe zu suchen und die Gegenwart Gottes. Auch das kann ja ein nächster Schritt sein, weil man immer so beschäftigt ist und Gott sagt eigentlich, hey, nimm dir doch mal Zeit und Ruhe, in meine Gegenwart zu kommen. Du hast es nie gelernt, in meiner Gegenwart zu sein, dich dort aufzuhalten. Und Gott fordert dich vielleicht in genau dem Punkt hinaus. Auch das ist etwas, was wir in diesen Kapiteln sehen können, dass Jesus sie mit in abgelegene Orte nimmt, ihnen Ruhe schenkt in seiner Gegenwart. Ich habe einen Bibeltext rausgesucht aus Markus 6, die Verse 7 bis 13. Und da heißt es folgendermaßen, und ich finde, das beschreibt ganz schön so eine Trainingssituation, wo Jesus seine Jünger mit hineinnimmt. Und ich werde danach mal versuchen, die unterschiedlichen Trainingseinheiten in diesem Gesamttraining mal ein bisschen genauer drauf zu gucken und zu schauen, ist da vielleicht etwas für dich, ist da etwas für mich dabei, wo Gott uns in so eine Trainingseinheit mit hineinnehmen möchte. Da heißt es in Markus 6, er rief seine 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen außer einem Wanderstab, keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber keinen zweiten Mantel bei sich tragen. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ihr seid gar nicht mitgekommen. Dann kommen einige Verse, da wird von Johannes dem Täufer berichtet. Das ist da eingeschoben. Und dann lesen wir noch Vers 30 und 31. Da heißt es, die Apostel kehrten zu Jesus zurück, also nachdem sie in den Dörfern waren, und berichteten Jesus, was sie getan und gelehrt hatten. Ja, da ist die Reflexion, dass, wie habt ihr das gemacht? Weil Jesus war ja nicht dabei. Sie haben ihm erzählt, wie ging das? Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So, Jesus fordert seine Jünger für einen bestimmten Zeitraum heraus. Er sagt es ja nicht dauerhaft, sondern für diesen bestimmten Zeitraum sendet er sie in die Dörfer aus und sie kommen zurück. Und er tut das. Er sagt, hier ist ein Zeitraum und dort möchte er, dass ihr eure Komfortzone verlasst. Und gleich in mehreren Punkten Dinge lernt. Ich möchte, dass ihr einen Wachstumsschritt macht, liebe Jünger. Und vielleicht ist der ein oder andere Punkt dabei für uns, wo wir merken, okay, das ist eigentlich gerade mein nächster Schritt. Und das mag ja vielleicht auch anstrengend klingen, ja, Training, da muss ich ja was tun. Und Herausforderungen haben wir vielleicht in unserem Leben eh schon genug. Aber ich glaube, wenn Jesus uns herausfordert, wird er uns auch die Kraft geben, diese Dinge zu tun. Das wird nicht über unser Maß hinausgehen. Okay, Jesus sagt zu den Jüngern, ihr sollt zu zweit, sollt ihr ausziehen. Und zwar nur mit dem Allernötigsten ausgestattet, sollt ihr euch auf den Weg machen. Sandalen und Wanderstab waren noch okay. Aber Smartphone, Fahrrad, Auto, Kühlbox mit dem Grillbesteck und so drin, nehmt ihr bitte nicht mit. Ja, Münzgeld ist auch verboten. Nichts dergleichen sollt ihr dabei haben. So, ich habe, warum gibt Jesus seinen Jüngern denn diese Anweisung? Macht das überhaupt Sinn? Also ich meine, ein zweiter Mantel, den mit sich zu schleppen und so ein Beutel mit Münzen, wird jetzt die Geschwindigkeit von Dorf zu Dorf gehen irgendwie nicht wirklich verringern. Aber Jesus muss ja einen Grund gehabt haben zu sagen, diese Dinge lasst ihr hier, die nehmt ihr nicht mit. Und dabei habe ich gedacht, wäre es doch praktisch gewesen, ja, sein eigenes Geld dabei zu haben, unabhängig zu sein, das nächste Gasthaus auszusuchen, Geld zu haben, zu bezahlen, sein eigenes Brot kaufen zu können, du brauchst niemanden fragen, das ist doch viel effektiver. Und ich meine, Jesus sagt ja auch nicht, du darfst nie Geld bei dir haben, sondern die Jünger und Jesus, die hatten selber eine Kasse, aus der sie ihren Unterhalt irgendwie immer bezahlt haben, wo sie selber von einkaufen waren. Also sagt Jesus das nur für diesen bestimmten Zeitraum. Aber warum tut er denn das? Ich glaube, weil sie etwas trainieren sollten in diesem Zeitraum. Jesus wollte ihnen etwas beibringen. Ich meine, es ist einfach, mit einem gefüllten Bankkonto zu sagen, Gott ist mein Versorger, oder? Ja, das Konto ist voll, das Portemonnaie, da kommen die Scheine alle raus und sagen, Gott versorgt mich. Das ist einfach. Aber zu sagen, Gott ist mein Versorger, wenn Apple ist im Portemonnaie und das über Jahre oder Monate oder wie auch immer, dann zu sagen, Gott ist mein Versorger und sein Vertrauen auf Gott zu setzen, ist etwas ganz anderes. Und ich glaube, Jesus bringt seine Jünger in genau diese Situation. In der Bergpredigt sagt er in Matthäus 6, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Jesus will seinen Jüngern hier ein Prinzip, eine Lebensweise im Reich Gottes nahebringen und sagt, ich werde euch hier trainieren, in diesem Zeitraum euch nicht von anderen Dingen abhängig zu machen, sondern Gott zu vertrauen. Und ich habe mich gefragt, haben wir diese Lebensweise schon gelernt, dieses Prinzip im Reich Gottes? Praktizieren wir das schon? Praktizierst du das schon? Ist das schon etwas, wo du das gelernt hast, als Jünger Jesu, Gott zu vertrauen in der Versorgung, in dem, dass er dir die Dinge gibt? Also es ist ja so, das Reich Gottes hat ja eine andere Dimension als unsere Welt hier. Ja, es geht darum, du wirst als Christ, wirst du wiedergeboren und in das Reich Gottes versetzt, in diese Welt hinein und dort herrschen andere Prinzipien. Und dieses Bild von Wiedergeburt und Geburt können wir uns ja mal nehmen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann muss es Dinge komplett neu lernen. Es muss laufen lernen, es muss sprechen lernen und das dauert alles seine Zeit. Und wenn wir wiedergeboren werden in das Reich Gottes hinein, müssen wir auch dort Dinge komplett neu lernen, weil dort nicht alles identisch läuft wie in unserer Welt ansonsten. Prinzipien im Reich Gottes sind, geben ist seliger als nehmen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? So, in unserer Welt eigentlich, in unserem Denkgebilden macht, geben ist seliger als nehmen keinen Sinn. Aber im Reich Gottes ist genau das ein Prinzip, eine Lebensweise. Und das ist etwas, was wir lernen müssen, was wir trainieren können. Vielleicht ist das ein nächster Schritt, wo Jesus dich herausfordern möchte, in diesem Bereich, im Bereich der ihm zu vertrauen, dass er dich versorgt, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und die Bibel hat da ein einfaches Prinzip, wo es sagt, gib 10% deines Einkommens zu Beginn des Monats, gib's weg. Gib's weg in das Reich Gottes und guck doch, ob du mir vertrauen kannst. Das ist etwas, wo es einen ganz praktischen Schritt gibt, den die Bibel zeigt. Hey, probier Gott doch mal aus. Mach doch mal diesen Schritt. Und wir hatten vor ein paar Monaten oder letztes Jahr war das, haben wir diese Aktion gemacht, für 3 Monate seinen Zehnten zu geben. und zu gucken, okay, ist Gott wirklich treu? Versorgt er mich? Und wenn du hinterher sagst, nö, ist er gar nicht, kriegst du dein Geld zurück. Und diese Aktion fiel mir ein und das können wir jederzeit wieder machen. Und am Infopoint gibt's auch diese Flyer, da steht alles Mögliche dazu drauf. Und wenn du sagst, hey, das ist eigentlich mein Wachstumsschritt. Ich möchte lernen und trainieren, wie das geht, Gott zu vertrauen, auch in meiner Versorgung. Kannst du sagen, okay, da habe ich sogar irgendwie noch die Versicherung, wenn das nicht stimmt, was in der Bibel steht, dann kriege ich sogar mein Geld wieder. Wichtig ist dafür, dass man sich anmeldet, hat was mit Gesetzen zu tun und so. Aber zu sagen, okay, Gott, ich will das ausprobieren. Ich will diesen Schritt gehen, ob du wirklich mein Versorger bist. Zu trainieren im Reich Gottes und die Prinzipien zu leben. Wenn man sich den Bibeltext weiter anschaut, findet man noch andere Trainingsbereiche und die fasse ich mal etwas kürzer zusammen. Zum einen sagt Jesus zu seinen Jüngern, seid bei den Menschen, seid in einem Haus zu Gast. Ja, warum denn nur in einem? Und wenn man so in die Kommentare guckt, gibt es da unterschiedliche Auslegungen. So von wegen, ja, wenn du erst in ein schlechteres Haus kommst, dann fällt dir irgendwann das Bessere auf, dass du dann nicht dahin gehst. Aber das, was ich denke, was der Grund ist, warum Jesus sagt, geht in ein Haus, hat etwas mit Beziehung zu tun. Wenn du jeden Tag in ein anderes Haus gehst, lernst du Leute, glaube ich, nur oberflächlich kennen. Hätten die Jünger Menschen nur oberflächlich kennengelernt. Wenn du aber mehrere Tage bei jemandem zu Gast bist und dir auch das Prinzip Gastfreundschaft in der damaligen Kultur anschaust, dann lernst du Menschen kennen, Beziehungen entstehen. Du beginnst zuzuhören, du beginnst Bedürfnisse wahrzunehmen von den Menschen. Und ich glaube, dass das zumindest mit ein Grund war, warum Jesus sagt, geht in ein Haus, bleibt in einem Haus, nicht in mehreren. Du beginnst, Menschen lieb zu gewinnen, Beziehungen werden aufgebaut. Und das ist ja eigentlich das, was Jesus selber auch getan hat. Er war bei den Menschen, hat Gemeinschaft mit den Menschen gehabt. Und das will er jetzt auch seinen Jüngern beibringen. Und ich weiß nicht, wie das für so einen Petrus war, ob der so derjenige war, der immer ganz viel zuhören könnte von den Leuten. Da hat er es vielleicht gelernt. Damals in einem Haus zu Gast zu sein, bedeutete nicht irgendwie den Schlüssel zu bekommen. Und dann konntest du abends um 12 Uhr nach dem Dienst, ja, wenn sie aus der Stadt zurückkamen, vom Evangelisieren, Dämonen austreiben und Kranken heilen, haben die Tür aufgeschlossen, sich ins Bett gelegt und morgens irgendwie noch den Kaffee abgegriffen und sind dann wieder weg. Sondern Gastfreundschaft damals hat bedeutet, du hast viel Zeit mit diesen Menschen verbracht. Du hast mit ihnen gegessen, du hast dir ihre Lebensgeschichte angehört. Du warst mit ihnen unterwegs, ein Stück deines Lebens. Eine andere Trainingseinheit Jesu für seine Jünger war, zum allerersten Mal überhaupt die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Ja, es heißt in dem Bibeltext, wer nicht auf euch hören will. Ja, das impliziert ja, dass sie etwas zu sagen haben, wo andere darauf reagieren konnten, dass sie sagen, nee, das wollen wir gar nicht hören. Ja, also sie hatten eine Botschaft zu verkünden und das war auch so, dass sie das zum ersten Mal taten. Also zumindest so das erste Mal davon berichtet. Sie waren bei der Bergpredigt dabei, haben gehört, wie Jesus das getan hat. Aber das war jetzt das erste Mal und vielleicht war es total holprig bei denen. Ja, das erste Mal davon erzählen, wer dieser Jesus ist, was der mit ihrem Leben gemacht hat. Zum ersten Mal Leuten davon zu berichten. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so locker flockig alles war, sondern vielleicht an der einen oder anderen Stelle ziemlich holprig. Und Jesus macht auch kein Geheimnis daraus, dass nicht alle darauf hören würden, sondern einige diese Botschaft ablehnen. Aber er schickt sie in dieses Training, weil genau das ein essentieller Bestandteil ihres Auftrags sein würde, wenn er nicht mehr da war. Ihnen hat er diesen Auftrag gegeben, genau diesen 12. Und in dieser Situation trainiert er sie genau darauf. Die vierte Trainingseinheit, die man in diesem Text finden kann, ist, dass Jesus ihnen Vollmacht gibt, und damit sind, glaube ich, auch Gaben verbunden, Dinge zu tun. Dämonen auszutreiben heißt es, Kranke zu heilen, da wird von berichtet. Das heißt, er sagt, ich gebe euch die Vollmacht und in diesem Kontext sollt ihr diese Gaben auch anwenden. Jede Gabe beinhaltet ja gleichzeitig auch eine Aufgabe, ne? Sagt man so schön. Also Moment, wo diese Gabe zur Anwendung kommt. Dort, wo Menschen Bedürfnisse hatten, also Krankheit, besessen sein. Da gehen die Jünger darauf ein und wirken mit dem, was Jesus ihnen anvertraut hat. Und vielleicht hat Gott dir nicht die Gabe der Heilung gegeben und vielleicht sollst du auch keinen Dämon austreiben, aber vielleicht hat Gott dir ganz andere Dinge anvertraut, wo dein nächster Schritt ist eigentlich, das ein Stück zu identifizieren und zu sagen, okay, und aus dieser Gabe mache ich auch eine Aufgabe. Diese Gabe bringe ich ein, das ist gerade mein nächster Wachstumsschritt. Ich finde, das, was man in diesem Training sieht, ist, dass Jesus seinen Jüngern einen missionalen Lebensstil einprägen möchte. Und vielleicht ist dieser Begriff missional für dich ganz neu, noch nie gehört oder irgendwo mal, vielleicht kannst du ihn noch gar nicht füllen. Oder vielleicht denkst du, ich habe mich versprochen und meinte eigentlich missionarisch. Nein, meinte ich nicht. Aber ich möchte diese beiden Begriffe mal kurz auseinanderziehen. Also was ist eigentlich missionarisch? Das haben wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie im Kopf. Und was bedeutet missional? Missionarisch ist eine Aktivität, das Tun, ja, einer Kirche oder einer Person. Man könnte sagen, oh, wir haben ein Missionsteam, die gehen jedes Wochenende in die Stadt und verteilen Flyer. Wir sind also auch missionarisch. Das ist das Tun, eine Aktivität. Missional dagegen ist ein Wort, das die Identität und das Wesen, also das Selbstverständnis einer Person oder einer Kirche beschreibt. Bei missional ist die Mission im Zentrum der ganzen Theologie, im Zentrum der Kirche, im Zentrum auch der Person und bestimmt ihr ganzes Sein und ihren Auftrag. Es ist nicht ein Teilgebiet, ein Bereich, was ich tue, sondern es gehört zum Selbstverständnis. Ja, wir können sagen, ja, wir haben auch einen Bereich in der Gemeinde oder eine Veranstaltung, das ist unsere Missionsveranstaltung. Aber das ist etwas anderes, als das grundsätzliche Selbstverständnis zu haben, dass Gott selbst, das sagt man so, das Subjekt der Mission ist. Ja, Gott selbst ist der Ursprung, Gott selbst ist der Sendende, Gott selbst ist derjenige, der die Kirche dazu beauftragt. Gott selbst ist derjenige, der sich dieser Welt zuwendet. Und die Nachfolger Jesu und seine Kirche unterstellen sich diesem Auftrag. Das ist etwas anderes, als einen Arbeitsbereich zu haben. Um das vielleicht mal so auseinanderzuziehen. Gott ist der Ausgangspunkt der Mission. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 20, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das war ihr Selbstverständnis, dieses Gesandtsein im tiefsten Kern. Und wir sind als Christen und Kirche das Instrument von Gottes Mission in dieser Welt, also von unserer Bestimmung her missional. Also mit unserem ganzen Sein. Und die Kirche ist eine von Gott in diese Welt gesendete Kirche. Und ich habe da ein schönes Zitat zugekommen und ihr merkt, ich mache so einen kleinen Bogen und Schlenker. Ich komme gleich wieder auf unser Training. Aber dieses Zitat fand ich herausfordernd, nachdenkenswert. Weiß leider nur nicht, von wem es ist. Da heißt es, eine Kirche, die nicht missional ist, also nicht nur so ein Arbeitsbereich, sondern im Kern, von ihrem Selbstverständnis her, ist nicht wirklich eine Kirche. Eine Kirche existiert durch die Mission, wie die Sonne existiert durch ihr Schein. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann hört sie auf, Sonne zu sein. Wenn eine Kirche ihre Mission verliert, dann hört sie auf, Kirche zu sein. Und wir sind eine Kirche für Verlorene. Das ist unsere Identität. Das ist Teil unserer Identität. Wir sind gesandt von Christus in diese Welt. Und ich glaube, Jesus' Training mit seinen Jüngern zielt darauf ab, dass sie diesen missionalen Lebensstil eintrainieren. Dass sie so leben, dass sie so unterwegs sind. Immer auch mit diesem Sendungsbewusstsein. Und als ich so über den Bibeltext nachgedacht habe, kam mir etwas von einer Konferenz in den Sinn, mit der wir vor Anfang des Jahres mit ein paar Leuten waren. Und auf dieser Konferenz wurde etwas von einem Prinzip erzählt. Und als ich den Bibeltext lesen, habe ich gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge oder wie der auf den Eimer. Kam von einem amerikanischen Sprecher. Und jetzt kann man sagen, okay, was kann aus Amerika Gutes kommen? Das kann man auf Chlorhühner beziehen, aber doch, da kommen auch gute Dinge her. Und er hat davon erzählt, wie sie ihre Gemeinde trainieren oder dazu befähigen, einen missionalen Lebensstil zu haben. Und das finde ich sehr einfach und doch sehr einprägsam. Und ich würde uns das einfach gerne mitgeben, auch so als Essenz aus dem, was dieser Bibeltext aussagt. Noch eine kleine Vorbemerkung. Von Anfang an war Gottes Weg zur Wiederherstellung dieser Welt ein Segensprinzip. Ja, ein Ich will diese Welt segnen. In 1. Mose 12 sagt er zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Nationen der Erde. Also Gott segnet Abraham in den unterschiedlichen Lebensbereichen, damit er ein Segen ist. Nicht zum Selbstzweck, sondern Gottes Prinzip ist, ich will segnen. Und auch die Jünger lernen in dieser Trainingseinheit, ein Segen zu sein für die Menschen dort. In einem Buch von Mark Russell gibt es eine Studie, die mit zwei verschiedenen Missionsteams durchgeführt waren, wurde, die in Thailand aktiv waren. Das soll dieses Segensprinzip mal ein bisschen verdeutlichen. Und diese beiden Teams haben sehr unterschiedliche Strategien, wie sie den Menschen dort begegnen. Ich würde die einmal so als das Team der Bekehrer definieren. Ja, also die gehen hin und erzählen von Jesus und möchten, dass so viele Menschen wie möglich zum Christentum konvertieren. Das ist so ihr Anliegen. Hey, wir wollen Missionen dort betreiben. Und das andere Team, das würde ich mal die Segner nennen, die gehen hin und gucken, wo sind die Nöte der Menschen. Sie tauchen in die Kultur ein. Und überall dort, wo sie hinkommen, fragen sie Gott, wo können wir ein Segen für die Menschen sein? Ganz praktisch, im Gegenüber. Und dann, diese beiden Teams wurden über 5 Jahre begleitet. Und das Erstaunliche, finde ich, was dabei herausgekommen ist, dass die Segner, das kann man sich vorstellen, einen viel größeren sozialen Impact hatten. Also es ist viel mehr daraus entstanden, ja, auch an Fortentwicklung in den Bereichen. Und das, was aber noch erstaunlicher ist, ist, es haben sich 50 Mal mehr Menschen für Christus entschieden als bei den Bekehrern. Das heißt, Gottes Prinzip ist, wir wollen Menschen segnen. Das ist etwas, wie er uns aussendet. So wie Christus in die Welt gekommen ist, so sendet er uns als Menschen, die Segen bringen. Und ich finde, diese Studie zeigt eigentlich etwas, was wir eh wissen. Ja, wenn wir Menschen lieben, ernsthaft lieben, sie merken, dass wir Interesse an ihnen haben, ist das der beste Weg, damit diese Menschen ihren Weg zurück zu Gott finden. Und das ist auch das, was hinter diesem missionalen Gedanken letztlich steckt, ein Segensbringer zu sein. Aber jetzt zu dem Prinzip, im Englischen heißt es eigentlich bless, also die Anfangsbuchstaben, da findet man dann 5 Punkte. Im Deutschen würde man bless ja mit Segen übersetzen, ich habe es aber mit Segne übersetzt oder andere haben es mit Segen übersetzt, ist dann einfacher. Es soll ja im Kopf bleiben und man soll sich's merken können. Genau, ich hoffe, es ist nicht so holprig. 5 einfache Wege, ein Segen zu sein. Also es geht darum, zu lernen, einen missionalen Lebensstil zu führen. So unterwegs zu sein. Und viele Punkte werdet ihr wiederkennen. Das sind jetzt keine Neuigkeiten. Es ist einfach nur mal das zu verdichten, zu gucken, okay, wie führe ich einen Lebensstil, der ein Segensbringer ist. Die Idee hinter dem Ganzen ist, an jedem Tag eins dieser Dinge umzusetzen. Und zwar nicht als ein on top, sondern in dein normales Leben zu integrieren. In Dinge, die du eh schon tust. Der erste Punkt ist, starte mit Gebet. Oh, nichts Neues, oder? Gebet wäre komisch, wenn das nicht vorkommt. Nimm dir Zeit für Gebet für die Menschen in deinem Leben. Für ihre Nöte. Bitte Gott doch mal um Offenbarung, dass er dir zeigt, hey, wo stehen diese Menschen eigentlich? Was brauchen diese Menschen eigentlich? Wie kannst du ein Segensbringer sein? Damit Gott dir zeigt, hey, was denn überhaupt eine gute Nachricht für die Menschen in dieser Welt ist. Bete für dein Umfeld, ja, für deinen Arbeitsplatz, für deine Nachbarschaft, für deine Familie, da, wo Gott dich hingestellt hat. Das ist etwas, glaube ich, wenn du nur diesen Punkt machst, ist etwas, du bahnst einen Segensweg. Ich weiß, ist nichts Neues, ja, aber wir haben meistens auch kein Wissen, sondern ein Umsetzungsproblem. Der nächste Punkt, erst zuhören. Den Menschen zuhören, was ihre Bedürfnisse sind. Nicht gleich reden, sondern erstmal zuhören. Entdecken, wo Gott am Werk ist bei den Menschen oder vielleicht auch noch in bestimmten Orten. So unterwegs zu sein, auf Gott zu hören und auf die Menschen zu hören. Wo bist du unterwegs? Und was sind denn eigentlich die Anliegen der Menschen, wo Gott hineinwirken möchte? Das ist das, was die Jünger auch gemacht haben. Ich habe gesagt, sie haben bei den Menschen waren sie zu Hause und da waren sie, glaube ich, gezwungen zuzuhören. Auch ein Petrus. Der nächste Punkt wird unser aller Liebling sein. Gutes Essen. Essen ist etwas sowas von Gemeinschaftsstiftendes und Verbindendes. Lass uns auch Menschen einladen zum Essen. Essen tun wir, wenn man es sehr klassisch macht, morgens, mittags, abends, also 21 Mal die Woche. Leben zu teilen, Menschen mit einzuladen, Menschen mit hineinzunehmen. Und ich bin davon überzeugt, das ist ein Riesensegen. Einfach dort Beziehungen zu leben, Menschen in dein Leben hineinblicken zu lassen, aber auch in das Leben von anderen Menschen hineinzublicken. Einfach mit ihnen Zeit verbringen, einen Kaffee trinken zu gehen. Liebe definiert sich in unserer westlichen Kultur Zeit. Richtig? Unser Leben ist Zeit. Es definiert sich in Zeit. Das ist das, was wir geben können. Und das kann man völlig unverkrampft machen, Menschen zum Essen einzuladen oder zum Kaffee deine Nachbarn oder zum Wein abends oder was auch immer. Aber Menschen dort mit hineinzunehmen, in dein Leben hinein. Der nächste Punkt. Nächstenliebe. Wenn wir für Menschen beten, ihnen zuhören, mit ihnen essen, mit ihnen Gemeinschaft haben, dann wissen wir auch, wie wir ihnen ganz praktisch und wirkungsvoll helfen können. Wie wir ihnen dienen können. Ja, im Englischen, by bless wird dort serve kommen, das heißt dienen. Ja, wie kann man Menschen ganz einfach, mit ganz einfachen Dingen dienen? Nächstenliebe. Nicht gigantische Projekte hochziehen, ja, vielleicht ist es auch dran, aber ganz einfach in deinem Alltag dort einen missionalen Lebensstil zu führen, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, mit den Dingen, die Gott dir anvertraut hat. Gott hat den Jüngern etwas gegeben, er hat ihnen Vollmacht gegeben, weil genau das die Not der Menschen dort waren. Dort waren kranke Menschen, dort waren besessene Menschen und genau das, genau darauf hat Jesus reagiert. Er hat seinen Jüngern diese Dinge gegeben und sie waren so unterwegs, um das weiterzugeben. Und erzähle deine bzw. erzähle seine Geschichte. Erzähl doch, was Jesus für dich und in deinem Leben getan hat. Ganz konkret, nicht irgendwas hochtrabend Theologisches, sondern wo ist Jesus in deinem Leben drin? Auch das sind Dinge, die man trainieren kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Jünger waren das erste Mal herausgefordert, das zu tun. Ja, es ist nicht jedem von uns gegeben, das immer mal so schön darzustellen, das Evangelium. Aber ich glaube, jeder von uns kann die Geschichten erzählen, was in unserem Leben passiert ist, wo Jesus hineingewirkt hat und was Jesus dort getan hat. Ich lade euch mal ein, aufzustehen, weil ich noch gerne mit uns beten möchte.